Berlin Mitte Talk. Der Podcast von Politik und Kommunikation mit Tobias Schmidt.
Seit dem Jahr 2020 untersucht die Studie Wie wir wirklich leben, powered by Philip Morris, einmal im Jahr verschiedene Aspekte unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens, die unser demokratisches Miteinander vor Herausforderungen stellen. In den vergangenen Jahren ging es dabei unter anderem um den Zusammenhang zwischen ökonomischen Faktoren und der politischen Einstellung von Bürgern, vor allem im Hinblick auf die AfD. Außerdem ging es um die Frage der richtigen Art von Repräsentation in einer Demokratie und es ging um eine kritische Betrachtung des Einflusses von Expertinnen und Experten auf den politischen Prozess. In diesem Jahr geht es in der Studie um die Leistungsfähigkeit des politischen Systems in Deutschland und damit um die Leistungsfähigkeit unserer Demokratie. Und zwar aus der Perspektive des subjektiven Empfindens der Bürgerinnen und Bürger. Die Studie wurde in dieser Woche im Rahmen der Powered by Philip Morris Gala in Berlin offiziell vorgestellt. Und ich freue mich, dass ich jetzt die Möglichkeit habe, mit einer der Urheberinnen dieser Studie zu sprechen. Valentine Baumert ist bei mir, Senior Executive Government Affairs bei Philip Morris in Berlin. Liebe Valentine, schön, dass du da bist.
Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Liebe Valentine, die Leistungsfähigkeit eines politischen Systems lässt sich ja auch an objektiven Parametern festmachen. Wirtschaftswachstum, Inflation, Arbeitslosenzahlen, aber auch die Anzahl der Straftaten in der Kriminalitätsstatistik. Warum ist das subjektive Empfinden der Bürger aus eurer Sicht dennoch der eigentlich relevante Faktor?
Dafür gibt es tatsächlich unterschiedliche Gründe. Also einmal haben wir uns nicht ausgedacht, dass das so ist, sondern tatsächlich ist das in der empirischen Forschung so, wenn man schaut, in welchem Maße politische Zufriedenheit steigt, wenn sich gewisse Faktoren ändern, dann ist es ganz oft so, dass die objektiven Faktoren gar nicht so eine große Rolle spielen. Also da konnte man bis jetzt tatsächlich nur nachweisen, dass Wirtschaftswachstum einen positiven Effekt darauf hat, dass Leute politisch zufriedener sind. Ansonsten ist eben, wie das so oft bei Politik ist, ganz viel gefühlte Wahrheit. Das heißt, ob jetzt etwas tatsächlich besser wird, ob etwas tatsächlich gemacht wird, spielt gar nicht so die große Rolle. Wenn Bürgerinnen und Bürger das Gefühl haben, dass es das wird, dann zählt das viel, viel mehr. Das heißt, diese subjektive Perspektive ist, wenn es um Wahlentscheidungen geht, wenn es um politische Zufriedenheit geht, eigentlich die relevante Perspektive. Natürlich kann man Staaten auch objektiv vergleichen oder objektiv schauen, was ändert sich bei einer neuen Regierung. Im Prinzip ist aber eben das Subjektive das, wenn man, was müssen politische Systeme leisten, in Zusammenhang bringt mit, was müssen sie leisten, damit Leute zufrieden sind, ist diese subjektive Perspektive die eigentlich relevante.
Okay, das heißt, in der Studie untersucht ihr die Wahrnehmung der Leistungsfähigkeit des politischen Systems und setzt die dann in Verbindung mit der Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger, mit der Regierung, mit Parlamentariern, mit Parteien.
Genau,
und so weiter.
Genau. Wir haben das auch mit einzelnen Akteuren gemacht. Also wir haben tatsächlich ausdifferenziert, weil die Frage, die uns eigentlich eben bewegt hat, war so die, was muss man denn tun, also welchen Hebel muss Politik ansetzen, um diesem dauerhaften Trend entgegenzugehen, dass Leute politisch immer unzufriedener werden. Das haben wir schon seit einer Weile. Im Moment haben wir das aber, dass sich eben die politisch Unzufriedenen vor allem in der AfD sammeln. Und da wird es natürlich problematisch, weil dann diese Frage von, sind Leute politisch zufrieden oder unzufrieden, keine mehr ist von Parteipräferenz, sondern dann tatsächlich bei einer rechtsextremen Partei eine von demokratischer Stabilität. Und deswegen wollten wir mit der Studie ein bisschen schauen, wo ist denn der beste Hebel, um diesem Trend, dass Leute eben immer unzufriedener werden, adäquat oder möglichst produktiv entgegenzugehen. Und ist das tatsächlich, sind das die objektiven Faktoren, ist das wirklich so, dass wenn man als Regierungskoalition irgendwie für besseres Wirtschaftswachstum, weniger Arbeitslosigkeit sorgt, dass dann die Leute sagen, ja, nee, habt ihr super gemacht, daran bemessen wir jetzt, dass wir politisch zufrieden sind. Oder sind es eben diese gefühlten Wahrheiten, die teilweise woanders liegen als bei den politisch geleisteten Outputs.
Und weil es ja eine Studie ist, habt ihr natürlich auch eine theoretische Grundannahme getroffen. Ihr habt euch hier an einem System oder an einem Modell eines Systems orientiert, das für demokratische politische Systeme drei relevante Ebenen definiert. Neben der Output-Ebene noch zwei weitere. Diese nennt ihr die Input-Ebene und die Throughput-Ebene. Output-Ebene ist halt das, was ich vorhin beschrieben habe, also die objektiv messbare Leistungsfähigkeit des Systems. Was beschreiben denn die Input- und die Throughput-Ebene?
Zu dem Modell vielleicht ganz allgemein, um hier die Quellen richtig zu crediten. Das habe ich mir natürlich nicht überlegt. Das geht zurück auf David Easton, 1960er Jahre ist das, glaube ich. Und jeder, der Politikwissenschaft studiert hat, wird das kennen. Also falls das hier Leute, die POVI studiert haben, hören, das kommt euch jetzt bekannt vor. Genau, es ist im Prinzip ein Modell, was generell die Ebenen oder die verschiedenen Dimensionen von politischen Systemen beschreibt. Input meint eben das tatsächlich, was Bürgerinnen und Bürger reingeben. Das ist eine Dimension, die ist abstrakt immer vorhanden, aber natürlich besonders in Demokratien relevant. Hier geht es also darum, fühlen Bürgerinnen und Bürger sich repräsentiert? Können sie partizipieren? Können sie ihre Meinung äußern und so weiter und so fort? Der Throughput meint im engsten Sinne so den politischen Prozess, also parlamentarische Prozesse. Sind die transparent? Sind die frei von Korruption beispielsweise? Oder Beispiel Ampelregierung ist da immer so eine ganz schöne Sache. Werden da überhaupt Entscheidungen getroffen? Also ist man in der Lage, da eine Entscheidung zu treffen? Kann man sich einigen? Und das meinen diese Dimensionen. Der Output eben, wie du meintest, die
das, was tatsächlich hinten rauskommt.
Das, was hinten rauskommt, ja. In den Worten von Helmut Kohl. Genau. Und was daran so schön ist eben, erstmal ist, dass es zeigt, dieses Modell, dass es eben schon mal rein in der Theorie nicht nur darum geht, was hinten rauskommt. Also, dass diese zwei anderen Dimensionen immerhin vorhanden sind, theoretisch, und natürlich eine Rolle spielen. Also gerade in Demokratien ist dieses, okay, wir können Entscheidungen versuchen, durch die Entscheidung selbst zu rechtfertigen. Im Prinzip ist es aber so, dass Bürgerinnen und Bürger, Bürger in Demokratien das Gefühl haben wollen, sie konnten sich an einem Prozess der Entscheidungsfindung beteiligen.
Das heißt, man ist nicht nur Empfänger von, ich sag mal, politischen Dienstleistungen, sondern als mündiger Bürger hat man auch den Anspruch, an politischen Prozessen teilhaben zu können, beteiligt zu werden und auch selber einen Impact zu erzielen auf politische Ergebnisse.
Ganz genau das meint es. Also ich finde das schön, dass du Dienstleister gesagt hast, weil es ist eben oft, wenn man nur auf den Output schaut, dann ist das eben oft genau dieses Service-Charakter von Politik. Also ist es tatsächlich etwas, wo der Staat möglichst effizient und komfortabel, möglichst ergebnisreich gewisse Dinge für Bürgerinnen und Bürger bereitstellen soll? Oder ist eben diese Partizipationsebene etwas, was man einerseits als Anspruch hat, was einem aber auch wichtig ist, damit man Politik irgendwie als gut empfindet, ja?
Ja, und ich meine, es ist ja im Kern doch auch das, was Demokratien und Autokratien voneinander unterscheidet, eben die politischen Prozesse. Ich meine, es gibt ja, wurde jetzt schon sehr häufig auch breitgetreten, dass Autokratien irgendwie effizienter sind, schneller Entscheidungen treffen können, schneller irgendwelche Großprojekte stemmen können und eigentlich aus dieser reinen Dienstleistungsperspektive ihren Bürgern eigentlich gute Ergebnisse liefern können, aber ohne eine Beteiligung oder ohne auch eine Transparenz in der Zustandekommen von diesen Ergebnissen.
Ja, genau. Also ich wähle da immer tatsächlich das fieseste Beispiel, was man wählen kann. Weil der Punkt ist natürlich, wenn man Demokratien nur am Output, nur an der Effizienz mit Autokratien vergleicht, dann schneiden Demokratien, wie ich finde, unverdienterweise oft defizitär ab. Das Beispiel, was ich da immer gerne bringe, ist Zeiten, um Flughäfen zu bauen. WR hat 14 Jahre gedauert, wenn nicht sogar noch länger, seit er geplant wurde. 14 Jahre, um gebaut zu werden. Dieser neue Superflughafen in Peking, der so aussieht wie eine Spinne, der hat 4 Jahre gedauert. Ja, also das heißt, wenn wir solche nur anhand solcher Parameter vergleichen, was leisten politische Systeme, dann kommen natürlich Dinge wie Meinungsäußerungen, Menschenrechtsverletzungen in the process, die kommen ja gar nicht vor. Ja, und dann wirkt es so, als wären Demokratien defizitär auf irgendeine Art und Weise, was sie nicht sind. Und was man in Deutschland eben gerade ganz schön beobachtet, ist, dass sich die Parteien darauf einlassen. Also wir haben im Wahlkampf 2025, wir kennen es alle, Carsten Lindemann, einfach mal machen, handeln statt reden. Wir haben aber tatsächlich uns.
Und wir müssen jetzt liefern.
Wir müssen jetzt liefern. Genau. Also und handeln statt reden. Und was haben wir nicht alle gehört? Ja, jedenfalls weg von dieser Mitbestimmungsdiskursebene hin zu, wir brauchen die Outputs. Und das ist natürlich für Demokratien, eigentlich schneidet man sich da ins eigene Fleisch, ja, weil wir werden nicht liefern wie Autokratien. Wir müssen diese Prozesse haben, wenn wir demokratisch bleiben wollen. Oder das ist ein Anspruch, den Demokratien erstens haben sollten, zu sagen, wir liefern halt nicht nur effiziente Outputs. Und dann auf der anderen Seite, dass man politisch sich auf diesen Vergleich oder auf diesen Diskurs quasi nicht einlassen sollte, zu sagen, Hauptsache Output, dann sehen wir neben China schlecht aus.
Und das erklärt natürlich auch, warum ihr euch gerade für dieses Modell entschieden habt, was der Output-Ebene 2 weitere Ebenen zustellt und zumindest von der theoretischen Seite abdeckt, dass es auch noch mehr gibt als die reine Output-Fokussierung. Gehen wir mal von der Theorie den nächsten Schritt weiter. Ihr habt ja nicht nur eine Theorie definiert, sondern ihr habt ja dazu auch Daten erhoben und damit gearbeitet. Wie genau seid ihr bei der Untersuchung dieses Phänomens subjektive Wahrnehmung der Leistungsfähigkeit des Staates oder des politischen Systems vorgegangen?
Also erstmal muss ich hier auch wieder Credits geben. Wir haben das natürlich nicht auf eigenen Beinen gemacht, sondern gemeinsam mit dem Institut der Deutschen Wirtschaft, was eine sehr schöne und sehr produktive Zusammenarbeit war. Deswegen da nochmal danke an der Stelle für die schöne Kooperation und die saubere Datenabhebung und statistische Verwertung. Wie wir das gemacht haben, also tatsächlich, wir machen immer riesige Stichproben, einfach damit man so ein bisschen auch Ländervergleiche ziehen kann. Also wir haben über 5400 Leute befragt, dann kann man immer ein bisschen bei den großen Ländern schauen, wie sind da eventuell Unterschiede verteilt. Im Endeffekt haben wir uns dann nach dieser sehr alten, eben zitierten Theorie gerichtet, also aus den 1960er Jahren, und haben gesagt, in diesen drei Dimensionen gibt es Erwartungen, die Bürgerinnen und Bürger an das politische System haben. Also man hat eine Erwartung, wie man Input geben darf, man hat eine Erwartung, wie der Throughput laufen soll, und man hat im besten Fall eine Erwartung, was es am Ende für einen Output geben soll. Und dann haben wir pro Dimension 8 Leistungen, die idealerweise da erbracht werden sollen, zur Auswahl gestellt und gebeten, eben Befragte zu bewerten, wie gut oder wie schlecht die aus ihrer Sicht erfüllt sind. Wir haben das Ganze dann am Ende noch in Zusammenhang natürlich mit politischer Zufriedenheit gebracht. Also da ein Zusammenhang, keine Zustimmung untersucht. Das ist immer ein bisschen ungewohnt für Leute, die sich das erste Mal angucken. Genau, aber wir haben im Prinzip pro Dimension 8 Leistungen bewerten lassen und dann geschaut, welche Bewertungen hängen quasi am stärksten mit politischer Zufriedenheit zusammen.
Mhm. Und was genau habt ihr die Leute da gefragt? Sag, was sind so, nenn mal ein paar Beispiele für Ebenen oder für konkrete Punkte, die ihr gefragt habt.
Also wir haben natürlich entlang dieser drei Dimensionen Input, Throughput, Output, was die jeweils in der Theorie bedeuten, uns orientiert. Also da der Input eben genau diese, was kann ich ins politische System reingeben, Dimension meint, haben wir da Menschen gebeten zu bewerten, ob sie das Gefühl haben, ihre Meinung zählt, ob sie sich politisch beteiligen können, dafür auch genug Informationen haben, ob sie das Gefühl haben, dass politische Beteiligung in Deutschland unabhängig von strukturellen Hürden beispielsweise möglich ist. Also ist das gleichmäßig verteilt, wie man sich politisch beteiligen kann. Und dann auch zum Beispiel, ob Anliegen aufgegriffen werden von der Politik. Also ist das, was die Bevölkerung will, tatsächlich das, was politisch bearbeitet wird. Im Throughput ging es dann um, und das muss ich jetzt mit einem Augenzwinkern sagen, sind Entscheidungen frei von Lobbyismus, die getroffen werden. Sind parlamentarische Prozesse überhaupt in der Lage, Entscheidungen zu treffen? Also auch da natürlich mit dem Aufhänger Ampel. Koalition, werden die richtigen Prioritäten gesetzt, ist da eine große Frage im Prozess. Und beim Output dann tatsächlich diese ganz krass zielbezogenen Größen, habe ich das Gefühl, die Regierung ist in der Lage, Sicherheit zu garantieren. Kann ich sicher auf die Straße gehen? Und so banal haben wir das in der Studie tatsächlich gefragt. Nicht mal von im Sinne von mehr Polizeipräsenz oder was auch immer, sondern die ganz banale Frage, habe ich das Gefühl, ich kann sicher rausgehen? Dann ist Wohlstand und Sicherheit abgesichert, hatten wir in der Output-Dimension auch. Und tatsächlich auch eine Frage, die wir da hatten, waren, merke ich überhaupt, wenn eine Maßnahme erlassen wird? Auch das ist ja, also man kann Outputs erlassen, wenn man sie nicht merkt, dann sind sie ein Stück weit geschenkt.
Also Friedrich Merz würde sagen, sieht man es im Stadtbild oder nicht?
Ich wusste, dass das kommt. Ja, natürlich, kann ich sicher auf die Straße gehen, und wenn nein, wieso nicht?
Und dann interessiert mich natürlich, was eure Ergebnisse waren. Was ist bei der Untersuchung rausgekommen? Fangen wir vielleicht mal bei der Input-Ebene an. Wie schätzen die Befragten denn insgesamt ihre Teilhabe am politischen Entscheidungsprozess ein? Und wie zufrieden sind sie dann, oder wie schlägt sich das dann auch in Zufriedenheit mit dem politischen System nieder?
Also, um das vorwegzunehmen, weil es war eigentlich der Kernbefund, der am coolsten an dieser Studie war, weil was Parteien ja angenommen haben mit im Wahlkampf, mit diesem einfach mal machen und wir müssen jetzt ins Machen und Handeln kommen, ist ja, dass der Output am meisten zählt. Und wir haben herausgefunden, das tut er nicht. Wir haben tatsächlich das Ergebnis, dass der Input die relevanteste Dimension ist, wenn es darum geht, ob Leute politisch zufrieden sind. Also dieser Zusammenhang zwischen, ich bin auf der Input-Seite unzufrieden, deswegen bin ich mit Politik auch unzufrieden, versus wenn ich mit dem Input, den ich geben kann, total zufrieden bin, dann bin ich auch mit Politik total zufrieden. Das war der stärkste Zusammenhang, den wir rausbekommen haben.
Okay, das heißt Beteiligung, solange ich das Gefühl habe zumindest, dass ich angemessen beteiligt werde an Politik, ist es mir gar nicht so wichtig, wenn stellenweise nicht das Richtige bei rauskommt. Kann man das so zusammenfassen?
Ich würde es jetzt so zusammenfassen, auf der anderen Seite argumentieren oder befinden wir uns da in Deutschland natürlich auf einem hohen Niveau. Also wenn jetzt überhaupt nichts mehr laufen würde bei den Outputs, wenn die Leute, keine Ahnung, wenn jetzt wie in den USA die Verhältnisse wären, dass Inflation auf einem anderen Level und auf einmal kostet eine Packung Eier 25 Euro, dann würde ich das
dann
nicht mehr...
Und Shutdown und öffentlichen Institutionen läuft nichts mehr.
Und... Ja. Ne, Krankenkassen.
Das stimmt.
Also dann nicht mehr, aber in dem Niveau oder auf dem Niveau, wo wir uns in Deutschland gerade bewegen, ist das schon die relevante Dimension. Und da würde ich auch sagen, also wenn wir darüber diskutieren, über politische Unzufriedenheit diskutieren im Moment, diskutieren wir leider Gottes immer über die AfD. Denn es ist schon so, dass sich die politisch Unzufriedenen, und das hat unsere Studie auch nochmal gezeigt, einfach in der AfD sammeln. Das sind die signifikant Unzufriedeneren. Ob das jetzt verdient ist oder nicht, oder ob man vielleicht auch erst unzufrieden wird, wenn man in die AfD geht und vorher gar nicht so unzufrieden ist, kann ja auch sein. Ein Henne- und Ei-Problem. Aber so oder so, wenn wir über politische Unzufriedenheit diskutieren, dann diskutieren wir leider Gottes über die AfD. Und da zu erkennen, weswegen wählen Leute die AfD, womit sind sie eigentlich so unzufrieden? Sie sind eventuell nicht damit so unzufrieden, dass, keine Ahnung, Verbrenner abgeschafft werden soll und sie irgendwie vermeintlich gezwungen werden, Veggie-Produkte zu essen, also alle diese Output-Sachen, sondern viel von der Frustration liegt eben in dieser demokratischen Enttäuschung, dass sie das Gefühl haben, sie sind als Arbeiter nicht repräsentiert im Bundestag, und da muss ich ihnen ja recht geben, sind sie auch nicht, ja. Und das dann eben adäquat zu erkennen, wenn man etwas gegen den Rechtsruck in Deutschland tun möchte, wenn man etwas gegen politische Unzufriedenheit tun möchte, ist schon wichtig. Also da hat unsere Studie eben damit nochmal ein bisschen verschoben oder versucht zu verschieben, worauf muss sich Politik fokussieren? Denn das ist nicht nur, du könntest dem AfDler seine scheiß Wärmepumpe ausbauen und, keine Ahnung, Bürgergeld nur noch für Deutsche und frag mich nicht. Und der würde trotzdem nicht aufhören, die AfD zu wählen. Also diese Dimension zu erkennen, von wo ist die demokratische Enttäuschung, was muss man noch bearbeiten, halte ich für wichtig, wenn man das Problem adressieren möchte.
Mhm. Aber ist es nicht irgendwo auch trotzdem ein Problem, dass es ja hier wieder um gefühlte Wahrheiten geht? Also es geht ja explizit nicht darum, wie gut Leute, wenn wir jetzt mal auf der Input-Ebene bleiben, wie sehr Leute tatsächlich im Prozess beteiligt werden, sondern wie sie sich beteiligt fühlen und nicht, was für einen Impact sie tatsächlich haben können auf politische Entscheidungen, sondern was sie fühlen, was sie machen können. Und deswegen ist es doch vielleicht, unabhängig von den Möglichkeiten, die sie tatsächlich haben, reicht es doch eigentlich aus, wenn sie das Gefühl haben, dass sie keine Gestaltungsmöglichkeiten haben, um schon eine hohe Unzufriedenheit herzustellen. Also lange Rede, kurzer Sinn, ist es nicht vielleicht auch einfach eine Typfrage, ob Leute generell eher ein negatives Weltbild haben oder generell eher grumpy sind und sagen, das ist doch alles eh scheiße und ich kann doch eh nichts dran ändern?
Jein. Also ich gebe dir, oder beziehungsweise was sich immer wieder zeigt, ist, dass 90% dieser ganzen Sachen, also wie jetzt auch wieder Aufhänger AfD, da ist alles gefühlt. Die haben immer das Gefühl, sie sind irgendwie die ärmste Sau im Stall, obwohl sie es faktisch nicht sind. Ja? Wir haben letztes Jahr geforscht zu Zusammenhang ökonomischer Faktoren und AfD oder der Wahlentscheidung für die AfD. Und da war es auch immer so, dass die AfD-Wählerinnen und Wähler selbst gesagt haben, sie sind doch in Deutschland bestimmt die am schlechtesten verdienen. Und dann haben wir das eben faktisch überprüft und natürlich ist das nicht so. Ja? Also das sind zwar oft Handwerker oder Arbeiterinnen und Arbeiter, aber die sind oft in leitenden Positionen. Also die sind wirklich nicht das Prekariat in Deutschland. Sie haben trotzdem das Gefühl. Also es geht bei denen extrem viel um gefühlte Wahrheiten. Ich habe ganz böse, also da kann man mir jetzt... wie soll man das sagen, politische Gefühlskälte oder viel zu strategische Abgeklärtheit vorwerfen. Aber ich habe auch schon zu mehreren Politikerinnen und Politikern gesagt, im Prinzip ist da viel an dem, was müssen wir da bearbeiten. natürlich diese gefühlten Wahrheiten bearbeiten. Wenn die sagen, uns ist so wichtig, dass wir Input geben können, dann muss man mit den Leuten einfach mal reden und dann reicht das vielleicht schon. Das heißt nicht, dass du machen musst, was sie sagen, aber dieses Gefühl ihnen zu geben, hey, hier bin ich, ich höre dir zu.
Ihr werdet gehört, gesehen.
Das kann voll viel machen. Ja, und was dann daraus wird, ist egal. Und also das kann man jetzt ganz, ganz übel finden. Aber oder es ist eine Rhetorik in der Rede. Müssen wir uns rein rhetorisch, politisch nur auf den Output fokussieren? Ja, natürlich ist das irgendwie wichtig, was hinten rauskommt. Aber einfach mal zu sagen, nee, ich mache jetzt hier einen Wahlkampf, der ist nicht einfach mal machen, sondern einfach mal fragen. Ja, und das kann ja auch schon... Kann ja auch schon was bringen.
Wir sind jetzt natürlich sofort auf die AfD gesprungen, aber ihr habt ja das nach gefiltert nach allen Parteien untersucht. Gibt es denn andere Auffälligkeiten, abseits davon, dass die AfD-Wähler oder der AfD zugeneigte Person tendenziell alles ein bisschen negativer einschätzen als der Durchschnitt?
Die gibt es. Also gut, jetzt fange ich wieder bei der AfD an, aber bei ihrem Gegenpol. Weil also natürlich, die AfD ist immer, das alles ist desaströs und Deutschland ist am Ende. Und das Gegenstück sind die Wählerinnen und Wähler der Grünen. Die haben sich wirklich so sukzessive über die letzten Jahre als der inhaltliche Gegenpol der AfD rausgebildet. Das sieht man echt immer, also wenn die AfD das eine Extrem des Antwortverhaltens ist, sind die Grünen das andere. Das, also was, egal auf welche Frage man stellt, das ist einfach so. Das ist in der Partei Anhängerinnen und Anhängerschaft wirklich so eine Frage der politischen Kultur geworden. Also deswegen auch da ganz schön, dass du sagst, ist das nicht eine Typfrage, ob man grumpy ist. Vielleicht sind die AfDler besonders grumpy und die Grünen total optimistisch, weil die beantworten immer alles total, total happy. Ob auch in unserer Studie, obwohl ihre Partei da gerade aus der Bundesregierung geflogen ist. Also maybe it's a Frage of politische Kultur, we don't know. Das haben wir als Struktur, also Polarisierung zwischen AfD und Grünen. Und dann haben wir ganz spannend eine Assoziation zwischen FDP, SPD und CDU, CSU und die Grünen manchmal auch noch mit drin. Was ich ganz schön fand, obwohl man das nicht in allen Parteien gerne gehört hat, denen ich das bis jetzt vorgestellt habe, dass wir eine Überschneidung in den Positionen des Wählerklientels haben. Also wir haben wirklich in diesen vier Parteien, mein Chef sagt da in jedem Vortrag so, das hier ist ja das Altparteienkartell, wir sehen aber, die haben eine geteilte Realität. Ja. Und das finde ich eigentlich ganz schön, gerade wenn man immer wieder hört, die Gesellschaft wird polarisierter, die werden gespaltener alle. Wir sehen da, wir haben so einen Common Sense irgendwie zwischen diesen vier Parteien. Die beantworten ganz, ganz viele Fragen, ganz viele Sachen nach Zufriedenheit. Was funktioniert in Deutschland? Was funktioniert nicht? Beantworten die gleich. Ja, also das
ist
schon...
Also die politische Mitte, ich meine, das ist ja wahrscheinlich dann auch ein Indikator, dass sie ja immer noch wahrscheinlich die Mehrheit der Menschen in Deutschland repräsentieren, wahrscheinlich auch am nächsten an der Realität sind und man da vielleicht dann doch ein paar tatsächliche Findings raus ableiten kann.
Jetzt muss ich natürlich sagen, den Begriff der politischen Mitte, den können wir diskutieren. Aber nein, natürlich, erstmal sehen wir, es gibt...
Politische Mitte als definiert als einen Raum zwischen den beiden Extremen, die diese Mitte definieren.
Ja, den kann man ideologisch oder per Mehrheit natürlich definieren. Aber wir sehen jedenfalls, also ich finde, es ist total schön, dass man da sieht, es gibt einfach Leute, die sind sich in irgendwas einig, ja. Und keine Ahnung, ob das jetzt richtig oder falsch ist, das will ich mir nicht anmaßen, aber wir haben irgendeinen Konsens unter denen. Und das finde ich eigentlich ganz nett. Und was da auch übrigens schön ist, ist, dass die Linken, die sind quasi in dieser Position einer Opposition, aber weit weg davon, die AfD zu sein. Das finde ich eigentlich daran auch nochmal ganz schön, dass man sieht, die stimmen zwar immer ein bisschen weniger zu, aber nicht in dem Ausmaß wie die AfD oder das Bündnis Sahra Wagenknecht haben wir auch noch mit reingepackt.
Das heißt, sie bewerten die Lage in Deutschland, was Input, Throughput und Output geht, als weniger schlimm als es AfD und BSW.
Sie teilen noch mehr mit der vermeintlichen politischen Mitte. Also sie sind davon wirklich viel weniger weit entfernt. Und das finde ich eigentlich bei den Wählerinnen oder ist ein schöner Befund, weil man sieht, meine Güte, bei allen negativen Diagnosen, irgendwo reden die Leute immerhin noch über das Gleiche. Mhm. Ja.
Aber wenn man jetzt die Parteienzugehörigkeiten außen vor lässt und sich die Durchschnittswerte anschaut, sind die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland denn insgesamt der Meinung, dass die drei Ebenen gleichermaßen gut in Deutschland funktionieren? Oder hat man da auch Differenzen gesehen?
man hat große Differenzen gesehen und da muss man leider auch vorab sagen, so richtig gut ist keine Ebene weggekommen.
Wo war es noch am besten?
Wo war es am besten? Der Input war, glaube ich, am besten. Also mit ganz knappem Abstand war der Input am besten. Man muss dazu sagen, jetzt zum Bewertungssystem, wir hatten eine Skala von 1 bis 5. Also finde ich total schlecht 1 bis finde ich super 5. Mhm. Und haben dann eben für diese Leistung dann immer Durchschnittswerte gebildet. Und ich glaube, der Input war irgendwie bei 2,9. Also so mit Ach und Krach am neutralen Punkt im Schnitt. Ja? Mhm. Also wenn Deutschland sagt, der Input ist so, dass es okay ist, ist das jetzt nicht der Befund, bei dem ich Politikerinnen und Politikern auf die Schulter klopfen würde. Der Output wird ganz ähnlich bewertet. Ich glaube, da haben wir irgendwie nur 2,78 oder sowas, also einen minimalen Unterschied. Und der Throughput, also der politische Prozess, wie laufen parlamentarische Prozesse, der ist deutlich schlechter bewertet.
Wobei das natürlich auch die Ebene ist, die der gemeine Bürger wahrscheinlich am wenigsten beurteilen kann, oder? Oder beziehungsweise nur über die mediale Wahrnehmung beurteilen kann. Und da sind wir dann vielleicht auch wieder bei einer Verantwortung der Medien für politische Unzufriedenheit, oder?
Und das mag sein, ja. Und ich finde das schwierig beim politischen Prozess, weil ich weiß, Deutschland ist irrsinnig komplex. Auf der anderen Seite, oder deutsche Gesetzgebungsprozesse sind irrsinnig komplex. Und ich bin Lobbyistin und steige manchmal nicht durch so. Ja, what the fuck? Ja, dann wie soll der Autonomalverbraucher da durchsteigen? Das ist natürlich schon mit Recht, dass diese, wie soll man das sagen, also Verklausulierung politischer Prozesse kann ja auch zugunsten von gewissen Menschen verlaufen und zu Ungunsten der anderen. Also das, finde ich, ist eine berechtigte Kritik, das da anzumerken. Auf der anderen Seite magst du wahrscheinlich recht haben, dass immer dieses jetzt passiert das und niemand weiß, wie ist es eigentlich dazu gekommen, wer hat die Entscheidung da getroffen. Ja, da muss man medial bestimmt auch was anmerken. Ich finde aber generell eben, dass Gesetzgebungsprozesse in Deutschland komplex sind. Das ist schon gut so, weil es ist viel Kontrollfunktion mit drin. Auf der anderen Seite eben dafür zu sorgen, dass es eine Nachvollziehbarkeit politischer Entscheidungen gibt. Das muss schon gewährleistet sein. Und das haben wir in Deutschland nicht. Also, nee. Würde ich selbst sagen, nee.
Übrigens, Fun Fact, wenn du den Lobbyismus direkt ansprichst, ist es tatsächlich der einzige Teilbereich, ich habe die Daten hier auch vor mir liegen, wo die Position von AfD und Grüne nahezu identisch ist.
Zwar
ganz, ganz negativ auf die Frage, dass die Entscheidungen in Deutschland frei von Lobbyismus sind.
Mhm.
Da sind beide Parteien oder die Anhänger beider Parteien gleichermaßen der Meinung, dass es in Deutschland nicht so ist.
Lobbyismus ist aber auch so ein Begriff, den finden immer alle schlecht. Also da muss auch der CDU nicht mitkommen. Weißt du, dann sagen auch alle, nee, Lobbyismus, Interessenvertretung.
Deswegen, genau, heißt es ja Public Affairs oder Interessenvertretung.
Ja, klar. Aber dass das schlecht abschneidet. Wir haben halt tatsächlich in der Studie überlegt, wie drücken wir möglichst verständlich aus, was Korruption ist. Und dann war ich selbst so, oh, du Idiot, du nimmst Lobbyismus für Korruption. Hat bei uns natürlich nichts damit zu tun. Aber trotzdem, also man muss ja in solchen Umfragen immer Worte benutzen, die jeder versteht. Deswegen war es dann so, gemeint ist so unrechtmäßige Einflussnahme. Ja.
Mhm.
Deswegen.
Wie interpretiert man diese Daten denn jetzt? Du hast gerade schon gesagt, der stärkste Zusammenhang zwischen Leistungsfähigkeit des politischen Systems und der politischen Zufriedenheit besteht im Input. Was folgert man oder was schließt sich jetzt daraus für politisches Handeln?
Oh, viel. Also erstmal finde ich, das ist ein schönes Ergebnis. Es ist echt ein schönes Ergebnis, weil es zeigt eben bei aller Kritik, die die Bevölkerung in Deutschland an Politik hat, dass sie nicht resigniert sind. Also sie wollen nicht weniger Demokratie, sie wollen mehr. Und das heißt auch, die Zufriedenheit von Politik misst sich nicht an möglichst ergebnisreichen politischen Entscheidungen, die möglichst effizient geliefert werden, sondern daran, dass Menschen das Gefühl haben, dass ihre Stimme gehört wird, dass ihre Stimme Gewicht hat. Ja, und das finde ich ist einfach aus einer demokratietheoretischen Sicht ein mega Ergebnis, weil es zeigt, du kannst nicht einfach Output über Output liefern und demokratische Prozesse dabei übergehen. Es ist ein Beharren auf, wir wollen Demokratie. Das ist das Erste. Dann haben wir auch herausgefunden, dass die Zufriedenheit mit Politik da am größten ist, wo Politik wirklich erlebbar ist, wo sie face-to-face erlebbar ist, wo also Politiker mit den Leuten reden, wo Politik oder Demokratie nicht nur eine abstrakte politische Ordnung ist, sondern wo sie halt zur sozialen Praxis wird. Und das ist ganz oft auf der kommunalen Ebene. Da wird Politik massiv besser bewertet als auf der Bundesebene. Und das heißt natürlich für Politikerinnen und Politiker, dieses Investieren in auf kommunaler Ebene vor Ort sein, ist immens wichtig. Nicht nur mit dem Wahlkampfbüro, weil da geht der Otto-Normalverbraucher in seinem Leben nicht rein. Das machen wir Idioten hier im politischen Berlin. Aber da geht man nicht rein und sagt, ja. Ah ja, schön, die CDU ist hier präsent. Das heißt wirklich, keine Ahnung, auf dem Marktplatz nochmal aktiv sein. Die AfD macht das total gut. Die funktioniert in vielen, und das sage ich selten, macht das in vielen Hinsichten eher wie eine politische Bewegung als wie eine politische Partei. Geht halt mit ihrem Bierkasten auf den Marktplatz und sagt, ja, Leute, super niedrigschwellig. Du hast direkt die Ansprechpartner vor Ort. Du zeigst dein Gesicht für die Community-Strukturen vor Ort. So, das machen die super gut. Das muss man als große Bundespartei auch machen und nicht nur, wenn Wahlkampf ist. Sonst verlieren die Leute das Gefühl, dass du überhaupt ihre Belange hörst. Ja, das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist natürlich, dass politische Zufriedenheit oder Input immer noch was mit strukturellen Hürden zu tun hat. Wir haben Differenzen in dieser Studie nach Bildung, nach Einkommen, nach Geschlecht. Die von denen abhängt, ob man politisch zufrieden ist oder nicht. Jetzt muss ich wahrscheinlich hier den Hörerinnen und Hörern nicht sagen, wer eher zufrieden ist und wer eher unzufrieden ist. Ja. Aber wir sehen, solche strukturellen Hürden bestehen. Insofern, als dass die Leute, die eben besser gebildet sind, reicher sind und seit neuestem in diesem Jahr männlich sind, dass sie das Gefühl haben, das politische System repräsentiert sie besser. Und das sind natürlich Sachen, wo ich denke, politische Partizipation oder das Gefühl zu haben, repräsentiert zu sein, das darf kein Privileg von einzelnen Gruppen werden. Das ist ein demokratisches Kernversprechen. Und wenn man eben sieht, dass sich in der Gesellschaft ein Trend entwickelt, dass sich wenige repräsentiert fühlen und viele eben sagen, da besteht ein Defizit, muss man das ernst nehmen. Sowas entsteht nicht im luftleeren Raum. Ja, und das wäre, glaube ich, nochmal so ein Appell an Politik. Ich weiß, strukturelle Hürden abbauen ist eine Mammutaufgabe. Das ist vielleicht auch, welche Metapher auch immer man hier gerade heranziehen will, eine Sisyphos-Aufgabe. Also man wird dem nie vollständig gerecht werden. Aber wenn man das so deutlich sieht, wie wir das gerade in dieser Studie gesehen haben, dann gibt es schon einen klaren Auftrag.
Aber das finde ich spannend. Also erstmal nochmal danke, dass du das aufgeschlüsselt hast, dass ihr das natürlich auch nach sozialer Klasse, Einkommen, Geschlecht und so weiter aufgedröselt habt. Und ich meine klar, dass die niedrig gebildeten und die niedrig vermögenden, einkommenden, einkommensschwachen Haushalte eher unzufrieden sind. Es ist, glaube ich, ein No-Brainer. Spannend finde ich die Aufteilung nach Geschlechtern, weil ja eigentlich das Narrativ der letzten Jahre eher war, dass die Männer unzufrieden sind, ob der angeblich woken linksgrünen Zeitgeist.
Male Loneliness Epidemic.
Genau. Und dass quasi gerade Männer gerade relativ gesehen zu den Verlierern der Zeitgeistentwicklungen zählen und eher unzufrieden sind, was ich ja auch in der eher männlichen Wahl von rechten, rechtspopulistischen Parteien in Deutschland, in Europa, in den USA ausdrückt. Wie passt da rein, dass ihr jetzt herausgefunden habt, dass Männer doch eigentlich zufriedener sind mit ihren Möglichkeiten am politischen Prozess teilzunehmen?
Also ganz eindeutig kann ich das natürlich nicht beantworten, weil ich Frauen jetzt nicht gefragt habe, wieso habt ihr gewisse Leistungen schlechter bewertet. Ich hatte tatsächlich eine Diskussion, da war direkt die Frage, naja, ihr habt ja gefragt, kann ich sicher auf die Straße gehen? Das werden Frauen ja schlechter bewerten. War gar nicht so krass so. Also wir haben da ein Zusammenspiel.
Also auch die Töchter
haben. Auch die Töchter haben gesagt, ich bin ganz, also klar, irgendwie immer, aber da können wir einen anderen Podcast drüber machen, was da das Problem ist. Tatsächlich haben Frauen systematisch einfach auch auf der Input-Seite eben konsequent ein bisschen schlechter geantwortet. Also sie haben das Gefühl, ihre Meinung zählt weniger. Sie haben das Gefühl, sie werden weniger repräsentiert. Was ja auch Look at the Bundestag. was ja auch seine Gründe hat.
Natürlich.
Ja. Also es sind gewisse Gruppen im Parlament überrepräsentiert und andere kommen kaum bis
es gar nicht vor. Dass das,
was aber natürlich auch an der Stärke von Parteien wie der AfD liegt, die ja ein Ventil für Unzufriedene ist.
Naja.
Das ist ja so ein bisschen ein Zirkelschluss, oder?
Ja, naja, aber wenn wir jetzt sagen, okay, wir gehen davon aus, die deutsche Bevölkerung hat eine gewisse Zusammensetzung und in der Demokratie hat jeder Teil der Bevölkerung ab einer gewissen Größe den Anspruch, im Bundestag repräsentiert zu sein. Dann muss man sagen, okay, das entspricht nicht der Zusammensetzung der deutschen Bevölkerung. Ja? Frauen sind mehr als die Hälfte. Das sehen wir im Bundestag jetzt aber mal so gar nicht.
Wobei man natürlich einwenden kann, dass ich glaube, die Nicht-Akademiker-Quote im Bundestag
ist auch sehr gering.
Ich hatte noch heute krasser als bei beim Geschlechterverhältnis.
Ich hatte heute noch das Gespräch darüber, dass ich so meinte, ja, es sind ja auch wirklich keine Arbeiterinnen und Arbeiter im Bundestag. Also ja. Das sind, ich glaube, Jurist ist der meistvertretene Beruf. Und wie viele Menschen haben da einen Doktor? Also das natürlich sowieso, Geschlecht ist immer das Einfachste, weil da so obvious ist, dass es eben mindestens die Hälfte der Gesellschaft ist. Aber das gilt natürlich für alle anderen Gruppen ganz genauso. Ja, und dass man dann bezweifelt, dass meine Belange adäquat als Frau durchgesetzt werden können, wenn es überhaupt keine Frau im Bundestag gibt, das gilt ja nicht nur für Geschlecht als Kategorie. Also das merkt man, glaube ich, ist was einfach seit 2025 nochmal reinklotzt, dass man gemerkt hat, gewisse Paritäten haben sich aufgelöst. Ja, und das ist was, wo Frauen, glaube ich, sehr stark merken, weiß ich jetzt nicht, ob meine Interessen im Vordergrund stehen.
Was machen wir jetzt mit den Ergebnissen, beziehungsweise was macht ihr konkret mit den Ergebnissen? Tragt ihr euer Fazit, eure Erkenntnisse an politische Entscheidungsträger ran? Sucht ihr die Öffentlichkeit? Ich meine, deswegen sitzen wir jetzt auch unter anderem hier. Wie geht ihr mit den Ergebnissen um? Was macht ihr, um da jetzt etwas draus folgen zu lassen?
Also wir machen das als erstes immer im direkten politischen Vertrieb. Und ich finde das ganz schön, weil wir sind bei allen demokratischen Parteien sind wir damit gewesen. Und da ist das Interesse total groß. Was ich schön finde, weil es ja zeigt, dass das Interesse von politischer Seite schon auch da ist, zu wissen, was muss ich denn ändern, was muss ich machen? Und da sind alle Parteien, bei denen ich war, sind da überhaupt nicht beratungsresistent. Ganz im Gegenteil. Die freuen sich total, erstens, wenn man Daten hat, dann auch, wenn man ein Ergebnis hat. Und das Ergebnis, also gerade für die CDU, ist das ein total provokantes Ergebnis. Das wurde aber nie angegriffen, aufgenommen. Ganz im Gegenteil, das wurde total produktiv verarbeitet. Also an der Stelle ein großes Kompliment für die Parteien aus diesem Gedanken von, ich habe wirklich ein Interesse daran zu wissen, wie es der Bevölkerung geht. Das hat man in diesen Vorstellungsrunden total schön gemerkt. Da ein großes Kompliment an die Parteizentralen und alle, die mir zugehört haben. Wenn ihr gerade zuhört, habt ihr gut gemacht, war schön.
Das heißt, dass das Zuhören, was wir ja gerade auch als auf der Input-Ebene als ein dringendes To-Do von Seiten der Politik identifiziert haben, das funktioniert zumindest im Dialog mit euch, mit der Studie.
Genau, sehr und gut. Da könnte man ja auch gerade denken, dass nicht überall akzeptiert ist, dass Philip Morris eine Studie vorstellt. Und die Frage gibt's aber überhaupt nicht, weil dieses Angebot, also es wurde wirklich nur positiv aufgenommen. Es wurde nur positiv als gute Beratung, als wir wollen ja was machen, damit Menschen zufriedener mit uns sind.
Na, ich meine, Daten ist es ja auch egal, wer sie erhebt.
Mal so. Daten sind nicht neutral, mein Freund. Da gibt es immer noch eine Interpretationsebene. Nein, in dem Sinne natürlich. Also das sind Studien. Ich finde das schön, wenn Wirtschaft die Ressourcen hat, das zu machen. Und deswegen machen wir es auch gerne. Gerade mein Chef und ich sind da ja so Politikwissenschaftler im Herzen. Und dann macht es Spaß, da irgendwie das Privileg zu haben, auf sowas mal Ressourcen verwenden zu dürfen. Und dann umso mehr, wenn man merkt, dass das einen Effekt hat. Also ich finde das super, wenn das Resonanz im Konrad-Adenauer-Haus, im Willy-Brandt-Haus, im Genscher-Haus, wenn das da überhaupt, einem hört jemand zu, finde ich super. Ja, also. Und wenn ich damit irgendwem helfen kann, umso besser.
Und okay, ich verstehe die Input-Ebene, die klappt auf jeden Fall. Wie ist es denn mit der Output-Ebene? Glaubst du, da wird jetzt etwas draus folgen? Oder andersrum, machen wir es mal normativ. Was glaubst du, sollte jetzt daraus folgen für das Handeln der maßgeblichen politischen Parteien?
Ne, ich glaube, dass sich ein bisschen der Blickwinkel erweitert, unter dem analysiert wird, weswegen Menschen in Deutschland politisch frustriert sind. Und das sind sie unter Umständen eben nicht nur wegen dem Schlagloch auf der Straße, sondern das sind sie auch ganz simpel deswegen, weil sie das Gefühl haben, ihnen hört politisch niemand zu. Und das wäre wirklich das, wo ich sagen würde, macht die Diskursverschiebung selbst, legt selbst wieder mehr Augenmerk auf Input. Wie ich eingangs auch meinte, ihr schneidet euch literally ins eigene Fleisch. Ihr könnt im Vergleich mit Autokratien oder mit den USA, wenn es um diesen Effizienz- und was liefern wir Gesichtspunkt geht, dann könnt ihr eigentlich nur verlieren. Wir müssen doch verteidigen, was Demokratien abseits davon leisten, was daran so wertvoll ist, was auch rechtfertigt, weswegen gewisse Prozesse länger dauern, weil meine Güte, wir müssen halt immer einen Konsens finden und das finde ich gut so. Ja, das muss man rechtfertigen, anstatt sich darauf einzulassen, zu sagen, Hauptsache Effizienz, Hauptsache machen. Das ist nicht die Maßgabe der Demokratie. Und da eben Leuten oder der Bevölkerung zu unterstellen, ihr seid unzufrieden, weil wir machen zu wenig, ist eben laut unserer Studie nicht ganz richtig. Die sind auch unzufrieden, weil sie das Gefühl haben, ihr habt mich erstens nie gefragt und zweitens repräsentiert ihr mich auch nicht. Und das ist ja, hängt ja irgendwie zusammen. Also das wäre mein Appell zu sagen, wir leben in einer Demokratie, die Erwartungen haben Bürgerinnen und Bürger. Das ist extrem wichtig, jeder Gruppe der Gesellschaft das Gefühl zu geben, dass sie dieses demokratische Versprechen irgendwie einlösen können.
Und die Input-Ebene dann auch kommunikativ in den Vordergrund zu stellen, ist das demokratische Gut, was wir haben und was uns auch wichtig ist und was uns ein freies, gemeinschaftliches Leben ermöglicht.
Ganz genau, ganz genau.
Okay, wollen wir einen Abschluss machen?
Machen wir.
Hast du noch was du loswerden willst?
Cheers.
Okay.
Nein, hat mich sehr gefreut, hier zu sein. Also ich bin wirklich ehrlich froh, wenn diese Studie auch natürlich unabhängig von mir, diese Studienergebnisse sind, glaube ich, was manchmal so ein bisschen diese ganzen gefühlten Wahrheiten und Bürgerinnen und Bürger haben das Gefühl, sie fühlen die Wahrheit, was das politische System ist. Aber Politiker und Politikerinnen haben auch ganz oft das Gefühl, sie haben diese Wahrheit, was Bürgerinnen und Bürger jetzt wollen. Ich bin immer ganz froh, wenn man da so ein bisschen anderen Twist reingeben kann und sagen kann, naja, nie ganz so, ist halt nur eine gefühlte Wahrheit, ja. Und das heißt nicht, dass diese Studie der Weisheit letzter Schluss ist, aber es gibt einen anderen Impuls rein. Es gibt zumindest rein, worauf sollte man noch achten neben der Output-Debatte. Insofern freue ich mich da immer, wenn das an ganz viele Zuhörerinnen und Zuhörer kommt und in diesem schicken neuen Studio hier in der Quadria.
Die Studie, wie wir wirklich leben, wurde in dieser Woche bei der Powered by Philip Morris Gala in Berlin vorgestellt. Ich freue mich, dass Valentine Baumann heute bei mir war, um mit mir über die Ergebnisse und Schlussfolgerungen aus der Studie zu sprechen.
Das war Politik und Kommunikation, der Talk mit Tobias Schmidt. Wenn Sie keine Neuigkeiten mehr von Politik und Kommunikation verpassen möchten, folgen Sie uns bei Instagram, LinkedIn und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter Politikszene für die aktuellsten Personalwechsel und Stellenanzeigen und P&K Weekly für unsere Analysen, Interviews, Gewinner, Verlierer, Pros und Kontras aus dem politischen Berlin. Hören Sie außerdem rein in den Podcast Elefantenrunde mit Hajo Schumacher und Frank Staus. Wir freuen uns auf Sie.